In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist René Svette vom TSV Hartberg zu Gast. Wir sprechen mit dem Torhüter über die derzeit schwierige Situation bei den Oststeirern, den Trainerwechsel von Kurt Rust zu Klaus Schmidt und den beinharten Kampf gegen den Abstieg.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 143.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Hatt und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Torhüter des TSV Eggerklaas Hartberg, René Svette. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und das in einer für den Verein und auch für Sie ja sportlich nicht einfachen Zeit.
Ja, grüß euch alle mal miteinander. Vielen Dank für die Einladung und ja, trotzdem müssen wir positiv in die Zukunft schauen, gell? Also haben wir gute Laune heute.
So ist es und das machen sicherlich auch Martin und Alfred. Auch ihr seid herzlich gegrüßt von meiner Seite.
Ja, das gute Laune-Team begrüßt euch alle.
Hallo. Ja, hallo.
Beim Alfred weiß man das nie so wirklich, aber er ist gut drauf. Ah, ja. Ich bin da sehr gut gestimmt.
Wart ein bisschen ab.
Eine gute Ansage. René Svette, am vergangenen Samstag, da gab es für Sie und die Hartberger in der Qualifikationsgruppe eine schmerzvolle 0-1 Heimniederlage gegen die WSG Tirol mit ein paar Tagen Abstand. Wie fällt Ihre Analyse dazu aus?
Ja, wenn man es ganz objektiv versucht zu betrachten, dann glaube ich, muss man ganz ehrlich sagen, es war eine verdiente Niederlage. Wir haben ja so gut wie alles, das, was wir uns vorgenommen haben, nicht am Platz gebracht. Das ist, glaube ich, ja offenkundig gewesen. Ja, Fazit eigentlich kurz, verdiente Niederlage, aber trotzdem wissen wir, glaube ich, wo wir zum Ansetzen haben und in welche Richtung es wieder gehen muss, damit es auch wieder erfolgreicher wird.
Ja, wie ist aktuell die Stimmung innerhalb der Mannschaft und auch beim Training? Sie hatten ja heute am Vormittag schon eine Einheit.
Ja, ich meine, das ist ja, was ich, glaube ich, jetzt die letzten 4 Jahre immer wieder runterbete und viele werden es nicht mehr hören können, ich selber auch nicht mehr, aber die Stimmung ist wirklich das, was uns ja erstens mal dorthin gebracht hat, wo wir sind und zweitens das auch, was uns auszeichnet, glaube ich. Und die Stimmung ist weiterhin in Ordnung. Natürlich ist es immer nach einer Niederlage nicht so prickelnd wie nach einem Sieg oder so euphorisch. Aber ja, die Stimmung ist weiterhin top. Und auch im Training sieht man, dass wir wirklich alle präsent sind.
Alfred, war die Heimniederlage auch deiner Meinung von den Hartbergern für dich am Ende verdient? Und wie hast du das gezeigte leistungstechnisch wahrgenommen? Stichwort auch Stürmer, keine Tore.
Naja, verdienen ist immer so eine Sache. Fakt ist, dass in dieser Qualifikationsgruppe, vor einer Woche ich gemeint habe, mit Ausnahme des LASK oder 14 Tage ist das her, dürften alle irgendwie auf einem Niveau agieren, wo an einem Spieltag vielleicht die Tagesform entscheidet oder gewisse Zufälle oder Schiedsrichterentscheidungen, wie das Spiel dann im Resultat endet. In diesem Fall zwischen und der WSG ist genau das eingetreten. Man kann vor dem Spiel nicht unbedingt sagen, wer am Ende dastehen wird als Sieger, weil es eben in dieser Qualifikationsgruppe so dicht ist, dass alles sehr eng beieinander ist. Und jetzt hat sich noch der LASK dazu gesellt, sage ich mal, diesen Nimbus, dass man die stärkste Truppe ist in diesem Qualifikationsmodus. Dürfte jetzt mit dieser Heimniederlage gegen Ried auch Geschichte sein. Also ich glaube, alle 6 werden jetzt wirklich in Runde für Runde da kämpfen müssen, um Punkte zu holen und Siege. Und selbst für Hartberg sehe ich es nicht so schwarz, weil warum sollte man nicht die nächste Partie in Ried wieder gewinnen, die zwar jetzt gegen Lass geschlagen haben, aber ich glaube, jedes Spiel mittlerweile steht bei 50-50, was das Endergebnis betrifft. Daher so schwarz, da braucht man nicht malen, es ist alles möglich für alle.
Ja, werden wir auch noch über die kommenden Gegner von den Hartbergern sprechen im Verlauf des heutigen Podcasts. Martin, wir kennen alle noch deinen fast schon unvergessenen Kommentar. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Nein.
Das Wunder von Hartberg. Befürchtest du, dass das Wunder nach dieser Saison bundesligamäßig zu Ende sein könnte? Aktuell beträgt der Vorsprung auf den letzten, die Altacher, und Anführungszeichen nur 2 Punkte. Aber Alfred hat gesagt, es gibt noch viele Spiele. Insgesamt sind es 7 in der Qualifikationsgruppe.
Tja, wenn wir das wüssten. Also, ich stimme dem Alfred zu, es ist absolut nichts vorbei. Und wir sind ja heute das gute Laune-Team auch für den René. Und deswegen da müssen wir optimistisch in die Zukunft blicken. Fakt ist, Hartberg ist für mich nur einen Punkt vor Altach, denn im Gegensatz zu Altach hat Hartberg kein Sternchen. Das heißt, bei Punktegleichheit wird man rückgereiht. Das gilt übrigens auch im Vergleich zu der WSG. Also nur Hartberg und die Admira haben kein Sternchen. Das ist das eine. der Trend, ich glaube, da brauchen wir jetzt aber auch nicht viel herumdiskutieren, spricht im Moment nicht für Hardback. Denn wenn man 6-mal in Folge nicht einmal ein Tor erzielt, wenn man 9 Spiele in Folge nicht gewinnen kann und im Jahr 2022 eben noch nie gewonnen hat, sondern nur 3 Unentschieden hat, dann glaube ich, ist es für die Oststeier im Moment sehr bitter, vor allem auch deshalb, weil mein Eindruck war im Herbst, dass man eigentlich vom Gefühl her nie etwas mit dem Abstieg zu tun hatte. Und man war vor der Punkteteilung kurz davor sogar noch im Bereich des Möglichen für die Meistergruppe. Man war 7 Punkte vor dem Letzten. Durch die Punkteteilung ist es dann, oder 9 Punkte sogar vor dem Letzten, durch die Punkteteilung waren es dann 5 und jetzt sind es eben, wie gesagt, 2/1 nur mehr. Also der Trend ist im Moment sicherlich nicht für die Hartberger. Was für Hartberg spricht, ist, dass ich glaube, dass die Qualität dieser Mannschaft auf alle Fälle eine ist, die auf demselben, wenn nicht auf einem höheren Niveau ist, als der ein oder andere Gegner. Und zu deiner Frage, was das Wunder von Hartberg betrifft, naja, natürlich ist es ein Wunder, dass Hartberg aufgestiegen ist. Natürlich war es ein Wunder, dass Hartberg in der ersten Saison in der Liga verblieben ist. Ein größeres Wunder in der zweiten Saison in der Meistergruppe und dann endlich letztendlich sogar im Europacup zu sein. Fakt ist, ich glaube, der René wird es uns bestätigen, sind eher die Außenstehenden, die dann oft den Hartbergern mehr eigentlich zutrauen oder vielleicht auch mehr erwarten als die Mannschaft selbst. Ich glaube, innerhalb der Truppe ist allen bewusst, dass es von Anfang an um den Klassenerhalt gegangen ist. Und insofern könnte das natürlich schon auch ein Punkt sein, der dann für Hartberg spricht am Ende.
Ja, dann fragen wir gleich Renis Wette. War das von Anfang an jedem Spieler klar in Hartberg? Es geht gegen den Abstieg. Meistergruppe, ja, wäre schön, aber in erster Linie gibt es da nur den beinharten Kampf um den Ligaerhalt.
Ja, ich glaube, es ist einmal das vorrangige Ziel von vielen Mannschaften in der Liga, dass die Klasse gehalten werden muss. Und das ist in Hartberg nicht anders. Natürlich strebt man dann immer nach einem größeren Erfolg auch oder nach Geschichten, wie wir es in der zweiten Saison geschrieben haben, dass man dann auf einmal Fünfter ist am Ende des Jahres. Nur, ich glaube, man sollte dann immer einen realistischen Blick darauf behalten und sagen, okay, wir sind trotzdem nur Hartberg. Wir wissen, was möglich ist, wenn wir leistungstechnisch immer auf unserem Limit agieren, aber man sieht dann auch wieder teilweise, wenn wir das Limit nicht erreichen, dann wird es gegen keinen Gegner reichen und das ist seit Saison 1, Spieltag 1 damals so bis jetzt und es ist auch so, dass wir definitiv nicht schwarz malen, wir wissen trotzdem, was unsere Qualitäten sind, dass wir die definitiv besitzen, nur wie es der Feller schon gesagt hat, das ist eine Liga, wo du wahrscheinlich hast 10 Vereine, die auf einem identischen Niveau performen können und dann darfst du dir keine Schwächephasen erlauben.
Ja, und auf diese 9 Spiele in Folge ohne Sieg, das ist jetzt schon langsam eine Kopfsache. Oder sehen Sie vielleicht auch fehlende Qualität? Martin hat es angesprochen. Es war ja eigentlich unglaublich, wie die Hartberger performt haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie die Oststeirer immer wieder aufgetreten sind. Spielerisch, sehr mutig, Kombinationsfußball. Also sehen Sie vielleicht auch fehlende Qualität dann am Ende?
Nein, definitiv nicht. Also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir sind qualitativ schlechter geworden. Ich sehe es so kurios, es klingt auch ein bisschen gegenteilig, dass eigentlich die Qualität der einzelnen Spieler sich Jahr für Jahr auch dann gesteigert hat. Und ich nehme jetzt auch zum Beispiel an Jürgen Heiler, der jetzt sein erstes Jahr als Stammspieler bestreitet. Und auch er hat uns neue Qualitäten durch Erben gegeben, sage ich mal. Er hat sich auch weiterentwickelt und die Qualität ist definitiv da. Nur wir wissen, glaube ich, alle, wie wir da zusammensitzen, dass es nicht immer nur eine Sache der Qualität ist.
Ja, Alfred, Renis Wette, er ist ein klarer Leistungsträger, Führungsspieler bei den Hartbergern vom Auftreten her. Er schreitet immer voran, ist auch immer sehr ehrlich in den Interviews. Inwiefern ist er jetzt in seiner Rolle gefordert und wen siehst du vielleicht noch in einer ähnlichen Situation innerhalb der Mannschaft? Mir würde da vielleicht ein Dario Tadic, Mario Sonnleitner einfallen.
Naja, die Fokussierung auf einzelne Spieler mag auf den ersten Blick wichtig und interessant zu sein. Auf den zweiten Blick allerdings interessiert mich etwas anderes mehr. René hat gerade das angesprochen, dass er den Eindruck hat, dass die sogenannte Qualität, ich übersetze es ins Richtige, das Können der Spieler durchaus so ist, dass man mithalten kann mit allen anderen 8 oder 10 Mitbewerbern, die auch in dieser Preisklasse agieren. Da bin ich vollkommen auch dieser Meinung. Ich glaube, dass der Mittelbau in der österreichischen Bundesliga und auch noch die hinten dabei sind, Pi mal Daumen von der Kaderstruktur und von einzelnen Spielkönnen ähnlich sind im Großen und Ganzen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie kriegst du das dann als Team auf das Feld? Und da habe ich meine Bedenken insofern, dass ich den Eindruck habe, dass das Team schon einmal als Einheit mehr performt hat, als es jetzt mit entwickelteren Spielern, also Spieler, die im Laufe der Bundesliga in diesen paar Jahren, wo jetzt Hartberg dabei ist, sich entwickelt haben zu besseren Spielern. Aber das nützt nichts, wenn das die Team-Performance dann leidet. Und ich sehe einfach, dass die Team-Performance leidet. Und zwar im ganz Speziellen ist es für mich ein Gefühl, dass ich den Eindruck habe, die Hartberger waren früher eine extrem unangenehme Truppe. Da hast du das Gefühl gehabt, da spielen jetzt wirklich 11 gemeinsam an einem wie in einem Netz miteinander, damit sie den Gegner einfangen und Punkte holen. Und wenn ich jetzt Hartberg zusehe beim Spielen, dann habe ich eher den Eindruck, es spielen 11 Individualisten mehr, als es ein Netz ist als Team. Daher glaube ich, da liegt der Hund begraben und gar nicht so sehr, ob jetzt René Svette ein Führungsspieler ist oder Dario Tadic, sondern für meinen Geschmack fehlt mir das, was Hartberg immer ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, diese Team-Performance. Und woran das liegt, das können wir noch vielleicht diskutieren.
Ja, aber dann fragen wir gleich René Svette. Erstens, ist das überhaupt so? Und zweitens, inwiefern sind aber schon Führungsspieler gefordert, die eben auch diesen Zusammenhalt dann bringen, die Strukturen vielleicht klar vorgeben, auch innerhalb der Kabine?
Ja, bezüglich Führungsspieler, ich glaube, das ist immer dann so ein Thema, das man dann immer größer macht, vor allem wenn es nicht rennt. Ich glaube, ich möchte jetzt nur an, bei Dortmund hast du, glaube ich, seit 7 Jahren hast du eine Diskussion, ob sie genug Führungsspieler haben, weil sie immer noch Zweiter werden. Ja, Führungsspieler sein heißt für mich nicht immer, dass ich fuchsteufelswild am Platz herumschreien muss und gestikulieren muss, sondern Führungsspieler sein für mich, die Sachen klar ansprechen und am besten noch intern ansprechen, dass es wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll. Und ich bin da nicht so der Populistische, der sich dann, weiß ich nicht, vor 17 Kameras stellen muss und das ist schlecht, sondern natürlich kommt es mir dann auch einmal aus oder so, aber es geht darum, dass diese sogenannten Führungsspieler, vor allem intern, glaube ich, ihre Rolle ausfüllen müssen. Und da geht es einfach darum, Missstände oder Sachen, die einem auffallen, die vielleicht verbessert können, anzusprechen sind. Und ich glaube, das zeichnet dann eher einen Führungsspieler mehr aus.
Ja, und zur Frage zum Teamzusammenhalt. War der schon einmal größer, wie das Alfred Tata angesprochen hat?
Ja, ich glaube, das ist eine ähnliche Geschichte wie mit den Führungsspielern. Das kommt dann, wenn es natürlich nicht so rennt, ist es dann vielleicht auch immer wieder was, das dann hineinprojiziert wird. Es ist definitiv nicht der Fall. Ich meine, man muss dann auch immer, glaube ich, unsere Saisonen realistisch betrachten. Wir haben letztes Jahr die Meistergruppe in der letzten Sekunde verspielt, nur haben wir davor 5 Spiele mit jeweils ein Torunterschied gewonnen, wo wir eigentlich die schlechtere Mannschaft waren. Und das muss man dann halt auch realistisch einordnen. Der Zusammenhalt ist definitiv noch da, nur dass jetzt nicht jeder voll mit Selbstvertrauen gepumpt ist, ist dann auch verständlich, glaube ich. Und das sind dann ja diese eben mehrere kleinen Faktoren, die da mitspielen, glaube ich. Und eben die Ausgeglichenheit der Liga, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt, ich habe es mir nicht ausgerechnet, aber ich glaube, wir haben 80% unserer Punkte gegen die sogenannten großen Gegner geholt. Und dann, man weiß auch, dass es gegen Mannschaften wie Sturm oder dann gegen Rapid andere Spiele sind, wie gegen Martens oder Admira, wo du selbst aktiv werden musst. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das im Fußball das Schwierigste ist, gegen einen tiefstehenden Gegner die Chancen herauszuarbeiten.
Ja, Martin, hättest du das auch so wahrgenommen, was die Entwicklung der Hartberger betrifft, eben was Alfred auch vielleicht angesprochen hat, beziehungsweise ich glaube, also, du wolltest etwas sagen.
Ja, zum einen sehe ich das, was der René auch gesagt hat, das ist mein Eindruck. Ich finde jetzt in der 4. Saison ist, was die Qualität der einzelnen Spieler betrifft, der Kader der Hartberger besser als in den Jahren zuvor. Aber da sieht man dann auch wieder, das heißt nicht automatisch, dass alles erfolgreicher ist. Was der Alfred erkennen kann, will ich vielleicht noch anders hinterfragen. Auch wenn der René jetzt mit Sicherheit sagen wird, dem ist nicht so. Aber ich glaube, der Alfred wird dann erkennen, dass ich da vielleicht ähnlich denke wie er. Die Frage, die sich mir stellt, ist der Hunger noch so da beim TSV Hartberg in dieser 4. Saison? Da bin ich mir nicht immer sicher, weil auch einige Spieler eben da dabei sind, die das alles auch schon jetzt erreicht haben, immer wieder mit den Hartbergern. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das von außen betrachtet Humbug. Aber der René kennt solche Situationen vielleicht.
Ich möchte nachher mich einmengen. Ja, René bitte. Hat vorhin, oder Otto, du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht von Teamzusammenhalt gesprochen, sondern von Teamperformance. Ich bezweifle nicht, dass das Team zusammenhält. Das ist ja keine Frage. Aber es ist ein Unterschied, das, was der René gesagt hat, ob ein Team Spiele dann 1-0 für sich entscheidet oder so, wie es jetzt ist, dass man sehr viele Spiele auch nur mit einem Torunterschied verliert. Man hat es in einem Fall geschafft, dass man es zu seinen Gunsten entscheidet. Aber in den jetzigen Situationen ist es so, dass es zu den Gunsten der Gegner geht. Und selbst wenn man sich das Torverhältnis ansieht, dann ist Hartberg eingebettet zwischen Tirol und Altach. Man möchte sagen Finale 7, wenn du Roulette-Spieler bist, weil, naja, die Kugel fällt auf eine Zahl.
Aber ich bin kein Roulette-Spieler, habe ich damit gemeint.
Also, ja, ich habe erst kurz 7, 17, 27 sind die drei Zahlen, die mit einem Ende Finale, sozusagen Finale 7 enden. Und da ist Hartberg mit minus 7 eingebettet zwischen Tirol und Altach mit 27, also der WSG und 17 bei WSG und Altach bei minus 27. Das sagt mir, diese Truppen, die unmittelbaren Gegner in der Tabelle, davor und dahinter, die kassieren einmal bum, 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 Lawinen. Aber dafür entscheiden sie wieder dann Spiele, während Hartberg so dahin spielt, aber ohne diese Momente zu haben, dass man einmal ein Spiel auf seine Seite zieht, weil in dem Moment geht dann vieles wieder leichter vonstatten. Daher, ich glaube, der Zusammenhalt ist sicher da, aber die Team-Performance, dass der letzte Tick an sich zu glauben, dass man das auch einmal auf seine Seite ziehen kann, das spüre ich nicht so. Und ich kann ja einen falschen Eindruck haben. Es ist halt mein Eindruck.
Ja, und jetzt haben wir auch was dazugelernt, was Roulette-Spielen betrifft. Auch das ist nicht so schlecht. Aber ich möchte bei Renes Wette nachfragen, weil wir jetzt schon zweimal gehört haben, der stärkste Hartberger Kader der Geschichte. Wir dürfen ja nicht vergessen, ein Felix Lukened und Florian Flecker, die sind zum LASK gegangen. Ein Nimaga, auch nicht so unwichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld, der ging vorerst nach Ungarn, Seyfettin Csábi ging nach Ried zurück. Und einen, den dürfen wir auch nicht vergessen, Sascha Horvath, der ist doch beim LASK offensiv eigentlich das Um und Auf. Hat man auf Seiten des TSV vielleicht auch diese Abgänge, diese Qualität, hat man das vielleicht unterschätzt?
Ist ja Qualität dazukommen, Otto.
Ja, aber die Frage an Renes Wette, die Qualität, die dazugekommen ist, Antonis Avdija, der war mal verletzt, Mario Sonnleitner wurde für die Innenverteidigung geholt, aber ich glaube, ich habe da jetzt schon ziemlich gute Spiele auch aufgezählt, die Stammpersonal waren. Hat man das vielleicht auch etwas unterschätzt?
Definitiv, du hast jetzt jeder einzelne Spieler, den du jetzt aufzählt hast, war unangefochtener Leistungsträger bei uns. Über das brauchen wir uns gar nicht unterhalten, aber wir müssen auch wieder da den Blick auf uns, glaube ich, als Verein werfen und sagen, okay, wir sind der TSV Hartberg, und wenn der LASK kommt und ein Spieler von TSV Hartberg will, ist es erstens für mich aus Sicht der Spieler verständlich, wenn ich zum LASK gehe, da ich da sicher Ambitionen weiter nach oben habe, und wahrscheinlich wird es auch von der finanziellen Seite auch interessanter sein. Also da muss man dann sagen, okay, das musst du vielleicht als TSV Hartberg so akzeptieren, und das ist ganz einfach so. Aber wenn ich mir dann anschaue, trotzdem, wenn wir wiederholen, ich glaube, über den Sonny braucht man nicht reden, 293.000 Bundesligaspiele. Ja, Donis Avdija, glaube ich, wissen wir alle, was er fußballerisch drauf hat. Ein Okan Aydin, der einer der prägenden Spieler war in der zweiten Liga.
Juba Diarra.
Ein Spieler, der einen.
Ja, im Winter jetzt dann erst gekommen, die beiden.
Ja, aber jetzt sagen wir trotzdem, Juba Diarra trotzdem auch wieder. Oder Noel Niemann, also ein Spieler, der deutschen Bundesligisten gehört, egal jetzt, ob er schon Einsätze hat oder nicht. Ich glaube, das sollte dann trotzdem auch Qualitätsmerkmal sein, wenn du überhaupt bei solchen Mannschaften dann schon bist. Wir können jetzt, glaube ich, das von überall, von jeder Seite aufrollen. Es wird dann immer ein Pro und ein Contra geben. Ich bin trotzdem noch immer der Meinung, dass wir für unsere Verhältnisse eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Aber wenn wir diese angesprochenen Abgänge gehabt haben, es ist die Situation und die ist einfach so zum Annehmen. Ich glaube, wir waren wenn man uns nach Saison 1 gesagt hätte, wir hätten mal so einen Kader, hätten wir uns sagt, ja, wäre jetzt schön, aber wird sie nicht ganz ausgehen. Und es ist jetzt der Fall, dass wir eben trotzdem diese Qualität haben, nur zählt es dann halt auch, diese Qualität umzusetzen.
Ja, ich wollte sagen, dass die Qualität nicht vorhanden ist, sondern ganz einfach, dass da auch Qualität verloren ging. Nicht, dass mich der Kollege Konrad falsch versteht.
Ja, Patrick Farkas könnte man auch noch erwähnen.
Hat ja, David Stetz ist aber schon wieder weg. Genau, aber es hat sich auf jeden Fall etwas getan. Es war ein Umbruch da. Das darf man ja dann auch nicht vergessen.
Wie überall. Und eines können wir auch noch erwähnen. In den letzten Wochen ist es natürlich nie Hartberg in Bestbesetzung angetreten, weil immer Ausfälle waren, inklusive Corona. Also auch bei allen anderen, aber jetzt in den letzten Spielen, wenn kein Avdija da ist, dann ist ein Clem verletzt, dann ist es halt schon auch schwierig, sage ich einmal, in einer gewissen Weise auch vielleicht zu performen. Was mich noch interessieren würde, weil ich das vorhin angesprochen habe, mit dem Hunger. Gibt es denn noch bei den Hartbergern?
Ja, also ich gehe mal davon aus, ich meine, ich kann jetzt hauptsächlich mal von mir sprechen. Also bei mir ist es, ich bin halt ein leidenschaftlich schlechter Verlierer, und bei mir ist es egal, was ich eigentlich spiele, bei mir geht es immer ums Gewinnen. Diesen Eindruck habe ich aber in unserer Mannschaft auch. Also da ist es nicht so, dass du sagst, okay, die neuen Spieler, die kommen sind, da vermisst du das ein bisschen. Es ist genauso da, nur ich glaube, das sind dann immer so Dinge, wenn wir jetzt die letzten drei Partien gewonnen hätten, würden wir nicht über das reden. Ich weiß schon, es ist, wir haben jetzt keine gute Phase. Das ist so, das zeigen unsere Ergebnisse. Aber dass dieser Hunger dann nicht mehr so da sei oder da ist, das sehe ich jetzt nicht so.
Gut, und Rennes Wette 1 ist auch klar, Hunger. Sie haben absolut Appetit auf Ketchup, oder? Wissen Sie, worauf ich hinaus will?
Nein.
Da gab es doch den Saga von Ihnen. Das ist wie bei einem Glas Ketchup. Es tut sich lange nichts und dann kommt viel auf einmal raus. Fand ich ganz passend. Und dazu dann auch die Frage an Sie. Ja, natürlich werden Sie jetzt sagen, jetzt gleich auswärts am Samstag in Ried, da werden wir 3 Treffer erzielen, sprich die ganze Ketchup-Flasche, die wird gleich auf einmal leer sein. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ja, es wäre wünschenswert, weil hängt es noch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht kann man da mit der Physik irgendwie arbeiten, der
Alfred
könnte uns da helfen, dass das ein bisschen schneller rauskommt aus der Flaschen, aber auch dieser Moment wird kommen, aber wir sind über jeden Tipp, sind wir dankbar in Hartberg.
Ja, Alfred, bist du zuversichtlich, dass sich in der Ketchup-Flasche der Hartberger in Bälde einiges tun wird, was die Bewegung betrifft?
Na, wenn du allgemeine Relativitätstheorie studiert hättest,
habe ich dir nie erzählt, aber habe ich gemacht,
ja. Dann brauche ich es eh nicht weiter ausführen.
Nein, aber ich wollte dich noch fragen, weil wir jetzt schon ein paar Mal den Namen Donis Avdija ja gehört haben, wie siehst du seine Rolle? Ja, er war jetzt gelb gesperrt, dann aus gesundheitlichen Gründen nicht einsatzfähig. Er ist der Unterschiedsspieler der Hartberger.
Nein. Der Unterschiedsspieler der Hartberger ist zum einen René Svete, wenn er Partien reißt, und zum anderen Dario Tadic, wenn er Tore macht.
Wenn er die Bälle bekommt. Ja, bekommt er keine im Moment.
Ja, das ist halt Teil dieses Problems, das ich vorhin angesprochen habe. Ja? Wenn ein Team nicht so performt, dann wird auch eben der Letzte in der Kette nicht so versorgt, damit er die Tore machen kann. Also natürlich fehlt, AFDI ist ein Spieler, der kann in Momenten für Dinge sorgen, mit denen man nicht rechnet, einen Gegner typieren etc. hat ja individuelle Qualität oder Können, das wissen wir alle. Trotzdem noch einmal, die entscheidende Frage ist, und das ist es, wer macht ihm Maus sozusagen? Und da hat der Dario auch ein wenig jetzt Pech an den Schussstiefeln, möchte ich mal vornehm sagen.
Ja, über das werden wir noch sprechen. Martin?
Ja, ich wollte sagen, wenn wir bei der Alfred, bin ich ganz bei ihm, natürlich. Und René ist eigentlich auch mitverantwortlich, dass es überhaupt in einer gewissen Weise spannend geblieben ist. Zum Beispiel zuletzt am Samstag, das hätte ja zur Pause schon entschieden alles sein können. Und der René hat irgendwie die Mannschaft im Spiel gehalten. Und dann auch der Frioni, muss man sagen, weil das war ja der Hunderter, die er da gehabt hat in der zweiten Hälfte. Aber das ist schon auch interessant, wenn man sich ansieht, Hartberg hat 36 Gegentore, also der René 29, weil er hat ja nicht immer gespielt. Übrigens auch ein Thema, das müssen wir dann noch ansprechen, er ist ja mein spezieller Goalie mit seinen 5 gelben Karten, der dann sogar mal ein Spiel zuschauen muss.
Ja, habe ich ja schon erwähnt.
aber ich wollte sagen, ich meine, es ist schon interessant, Hartberg hat weniger Gegentreffer kassiert als etwa Klagenfurt oder Wolfsberg. Hartberg hat nur 2 Gegentore mehr kassiert als, glaube ich, Sturm. Also, ich glaube, worauf ich hinaus will, die Probleme liegen woanders, oder, meine Herren?
Ja, und ich glaube, man kann einen Problemkreis hier nicht aussparen. Das ist die sportliche Seite von der Trainerschaft her.
Ja, das wollte ich auch ansprechen. Ich möchte jetzt nicht, dass da nachgetreten wird, wird es auch nicht. René Svete, jetzt gab es ja mit Beginn der Qualifikationsgruppe den Trainerwechsel von Kurt Russ zu Klaus Schmidt. Wir kennen Klaus Schmidt bestens, er war bei uns Experte. Bevor wir jetzt über den neuen Trainer sprechen, René Svete, warum hat es unter Kurt Russ als Cheftrainer nicht, wie er oft funktioniert? War ja schon davor Co-Trainer, kannte die Spieler. Was waren da für Sie die Hauptgründe?
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mir natürlich auch meine Gedanken drüber mache, aber eigentlich meine Gedanken dann doch wieder nach vorne gehen. Und es war ja nicht alles schlecht unter Kurt Russ. Wir haben gute Spiele gehabt, wir haben schlechte Spiele gemacht. Ich bin da nicht so der Fan, dass man dann immer den Trainer darstellt, dass der Alleinschuldige ist. Das war er definitiv nicht, aber es hat dann, ja, zum Ende hin ist irgendwie die, ich weiß nicht, wie ich das jetzt intelligent formulieren soll, dass ich das nicht blöd anhört, aber irgendwie die Luft ein bisschen war draußen, und das möchte ich jetzt gar nicht nur projizieren am Trainer. Das war dann einfach, dass man gemerkt hat, okay, da waren zum Beispiel die Spieler dabei, das 3-0 gegen Sturm, da habe ich, also bin ich hinten drin gestanden und habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt irgendwie ein Tor machen oder sogar mal zu einer Chance kommen. Und was dann die einzelnen Gründe sind, ich glaube, das erfordert dann eine detailliertere Analyse. Aber das ist, so hart es ist, ich will mich eigentlich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen. Ich glaube, wir sollten alle unseren Fokus auf die Gegenwart projizieren, weil ja, wir wissen, wie schnell das gehen kann.
Schwierig genug. Also waren es keine zwischenmenschlichen Probleme, Stichwort Trainingslager.
Nein, gar nicht. Das ist gar nicht. Ich meine, unser Trainingslager ist halt dann natürlich mit diesen anschließenden Corona-Cluster dann natürlich, war es auch in der Außendarstellung vielleicht nicht das Optimale. Und es war wahrscheinlich auch nicht optimal, weil wir waren dann, ich glaube, 2 Wochen hat es dann dauert, bis wieder die gesamte Mannschaft zusammen war. Und das hast du dann schon, glaube ich, gemerkt, auch bei anderen Mannschaften, dass bei denen dann sie was getan hat oder dass sie was entwickelt hat. Und das heißt vielleicht dann uns. Bei uns ist das halt dann ein bisschen auf der Strecke geblieben, den Umständen Schulden. Entsprechend geschuldet und ja, ich meine, das Kuriose bezüglich Tordifferenz, ich glaube, es ist mit Abstand unsere beste Tordifferenz, die wir jetzt haben, seitdem wir in der Bundesliga sind. Und das ist, ja, das muss man dann auch irgendwie erklären können, dann wieder, da sieht man wieder, glaube ich, dass der Fußball dann wirklich auch von einzelnen Momenten lebt, wo du dann halt die 1-0 verlierst oder 1-0 gewinnst.
Ja, und mit Klaus Schmidt ist ja jetzt ein neuer Trainer gekommen, also zuerst einmal, was zeichnet ihn aus und bitte aufpassen, weil wir wissen auch, dass Klaus Schmidt ein begeisterter Zuhörer unseres Podcasts ist. Also liebe Grüße an dieser Stelle an den Hartberg-Trainer. Und René Svette, was zeichnet ihn eben aus in seiner Art und Weise?
Nein, ist ein sehr schwieriger Charakter. Kommt man gar nicht zurecht mit.
Wir wussten, dass
Nein, das ich glaube, jetzt kommt. Wir kennen ihn alle. Ich glaube, es genügt, wenn du ihm 2 Sekunden in die Augen schaust und du weißt, was er für Freude und für positive Energie mitbringt. Und das hat man auch von der ersten Ansprache weggemerkt. Natürlich ist ein neuer Trainer auch wieder immer ein neues Element mit neuen Vorstellungen. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr harmonisches Zusammenspiel ist zwischen Trainer und Mannschaft. Und ich bin auch davon felsenfest überzeugt, dass wir das gemeinsam als Team hinkriegen.
Ja, und was wären da für Sie so die Hauptunterschiede, auch was die Grundausrichtung, die Spielidee betrifft?
Ich will jetzt nicht zu sehr ins taktische Detail gehen, was wir da die letzten Wochen versucht haben zu erarbeiten, aber es ist ja wie auch in jeder normalen Arbeit, sage ich mal, wenn du einen eigenen Chef kriegst, wird der wahrscheinlich von ein paar Sachen andere Vorstellungen haben wie der vorige Chef. Und so ist das natürlich auch als Trainer und da versucht man dann halt gemeinsam, also das Trainerteam mit uns als Mannschaft, Lösungen zu finden, dass es wieder besser rennt und es waren schon viele gute Sachen dabei, auch wenn sie das in den Ergebnissen noch nicht so widergespiegelt hat.
Alfred, jetzt war Klaus Schmidt gestern bei uns, bei deinem Verein zu Gast und hat gemeint, wenn man gewisse masochistische Züge hat, dann braucht man sowas von Zeit zu Zeit. Also anscheinend, dass man Trainer in der Bundesliga ist und in der Qualifikationsgruppe dabei ist. Wie schwierig ist das auch für ihn in der derzeitigen Situation? Du, ja, ich sage jetzt einmal, na gut, du kennst es nicht, aber so dieser Stempel, der Feuerwehrmann, Klaus Schmidt, wir kennen auch die Mechanismen im Fußball. Jetzt heißt es ganz einfach kratzen, beißen, zwicken und irgendwie Punkte sammeln im Kampf gegen den Abstieg. Aber wie schwierig ist da auch die Situation dann als Trainer, ich sage es bewusst, etwas entwickeln zu können?
Du bist wieder mal wie ein Jockey auf einem Rennpferd, der mir davon galoppiert.
Weil?
Weil ich das vorherige Thema noch nicht ganz aufgearbeitet sehe. Und zwar diese Trainerbestellungen mit Kurt Ruß beziehungsweise auch mit Klaus Schmidt. Ich denke, wir können uns erinnern, dass Markus Schopp im Sommer nach Barnsley gegangen ist und die Umstände waren, wie man so hört, auch sehr interessant. Auf jeden Fall wurde dann ein Trainer gesucht und man hat eben dann den Co-Trainer Kurt Ruß zum Trainer bestellt. Und ich glaube, aus diversen Wortmeldungen von Verantwortlichen, dass da ein Residuum war, also ein Rest an Fragezeichen, ob es der Kurt Ruß der Richtige ist, sozusagen in der Führungsgarnitur bei Erich Chorherr oder auch bei Brigitte Annerl, der Präsidentin. Also ich glaube schon, die Bestellung im Sommer von Kurt Ruß war mit einem Fragezeichen insofern behaftet, dass die entscheidenden Leute nicht zu 100% sicher waren, ob es die richtige Entscheidung ist. So, das pflanzt sich fort, ja. Residuen sind, die verschwinden ja nicht. Die lösen sich ja nicht in Luft aus, außer Kurt Ruß hätte mit dem Team alles gewonnen, dann wäre der neue Wunderwuzi geworden. So, jetzt kommt der Trainerwechsel zu Klaus Schmidt. Und wenn ich richtig informiert bin, wollte man da auch wieder Markus Schopp zurückholen. Der hat aber abgesagt. Dann hat man Verhandlungen geführt mit einem Lafnitz-Trainer. Der hat auch abgesagt.
Also auch der hat auch gesagt, da ging es, glaube ich, ums Finanzielle.
Ja, hört man gut, so. Ich sage, der Erich Kohrer hat abgesagt. Weil die finanziellen Vorstellungen von Herrn Semlitsch mit seinem Manager vielleicht nicht dementsprochen haben, wo der Hartberger Plafond ist. Gut, das heißt also, auch hier bleibt wieder ein Residuum. Man musste also, Schopp hat abgesagt, mit Semlitsch hat man sich nicht einigen können. Na, wer wird es jetzt, wen sollen wir jetzt nehmen in dieser kurzen Zeit? Und dann ist es Klaus Schmidt geworden. Auch hier ist also ein Residuum vorhanden. Eine Restunsicherheit, die nicht darin besteht, dass man von vornherein ganz klar gesagt hat, es gibt nur einen Kandidaten. So, und mit dem muss auch der Klaus umgehen können. Ja? Und wie ich ihn einschätze, kennt er mittlerweile dieses Fußballgeschäft in- und auswendig. Der sagt, was die da oben denken, ist mir wurscht, weil meine Aufgabe ist, dem Team zu helfen. Und so schätze ich den Klaus ein. Und wie er dem Team helfen kann, das ist für meinen Geschmack eine einzige Angelegenheit. Das Gefühl zurückzugeben, dort zu sein, wo man schon einmal war. Nämlich, du kennst diese Statistiken, die es immer gibt bei Spielstatistiken, die wird ja bei Sky immer auch gebracht. Ballbesitz, bla bla bla.
Expected Goals, bitte.
Ja, ja, aber ich fokussiere mich auf etwas anderes. Nämlich auf das Gewinnen der entscheidenden Zweikämpfe. Es gibt ja eine Zweikampfstatistik, aber die ist irrelevant, weil da sind Zweikämpfe im Mittelfeld dabei, Zweikämpfe beim Out draußen etc. etc. Das große Thema, das der Klaus Schmidt zu bekämpfen hat, ist im Training und dann natürlich in den Spielen, ist, wir müssen diesen letzten Zweikampf gewinnen, der dann dazu führt, dass wir ein Spiel 1-0 verlieren. Und da, glaube ich, gilt es, den Hebel anzusetzen. Die ganze Spielanlage-Diskussion, spielen Sie 4-2-3-1 oder das ist alle bla bla.
Aber wovon reden wir jetzt, Alfred? Von Begeisterungsfähigkeit?
Nein. Wir reden von technisch-taktischem Verhalten der Spieler. Die Motivation und die Begeisterungsfähigkeit ist auch immer auch ein Umstand, den man ankurbeln kann als Trainer. Das wissen wir seit gestern mit der dritten Ebene, der Persönlichkeitsebene, wo die Spieler eben herausgehen müssen aus ihrem Kastel und aufeinander zugehen im psychosozialen Bereich. Aber was der Klaus machen muss, ist aus meiner Sicht, das Defensivverhalten so zu stärken, dass man die entscheidenden Zweikämpfe gewinnt und dass das Spiel noch zu Null bleibt und sozusagen im Schnitt. Und irgendwann, das ist klar, wird auch der Dario Tadic wieder treffen oder der AfDI wieder eine gute Idee haben oder der Niemann, wem davonlaufen etc. etc. Das sind ja genügend Spieler, die das in der Lage sind zu tun. Daher, ich glaube nicht, man sollte an den großen Rädern drehen. Ich glaube, das wird das entscheidende Rad sein. Und ich bin gespannt, ob der Klaus diesen Podcast versäumt oder ob er zuhört.
Ich nehme stark an, dass er zuhören wird und dann bin ich auch gespannt, was er zu den Spielern sagen wird. Aber René Svetre,
dann wird er verwirrt sein vielleicht. Ne?
Da würde mich jetzt Ihre Meinung dazu interessieren.
Wozu konkret? Das wird so viel Input vom Frederik, bin immer nachgekommen.
Dass es vor allem darum geht, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Die Null muss stehen. Also alles fußt auf einer kompakten Defensive. Habe ich das so gut zusammengefasst, Alfred? Wenn nicht, dann bitte bessere mich aus. Was jetzt wieder vielleicht dann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen
wird. Ja, die kompakte Defensive ist ja wieder ein Ausdruck, der das Mannschaftstaktische betrifft, ja, weil dann sind alle 10.
Aber Alfred, ich möchte von dir nie wieder hören, dass die jungen Trainer den Fußball verkomplizieren. Das habe ich jetzt nicht böse gemeint.
Jetzt wird er ungut, naja. Alfred.
Ja.
Ich versuche trotzdem, das Niveau hochzuhalten. Also die Kompaktheit ist eine mannschaftstaktische Angelegenheit, aber unmittelbar im Abwehrbereich, dort, wo es weh tut, in der Box, da ist es entscheidend. Da, genau da. Und ich glaube, an dem sollte man tunlichst eine Verbesserung herbeiführen, weil solange es 0-0 steht, noch einmal vorne, kann immer was passieren.
Ja, und unter Klaus Schmidt gab es ja zweimal die 0, zweimal 0-0 und dann einmal die 0-1 Heimniederlage jetzt gegen die WSG. Aber jetzt haben wir über die Defensive gesprochen, jetzt reden wir auch kurz über die Offensive, weil Dario Tadic auch schon Thema war, ist der mit 8 Treffern der bisher beste Torschütze des TSV. René Svetre, ich weiß schon, Sie stehen im Tor, aber wie können ihn die Mitspieler da unterstützen? Er hat, glaube ich, jetzt die vergangenen 9 Bundesligaspiele nicht mehr getroffen. Ist man da auch vielleicht zu abhängig von ihm auf Seiten der Hartberger?
Ich glaube mal, ein guter Vergleich ist, wenn wir uns anschauen, jetzt das Spiel gegen die WSG, wir jetzt ja alle gesehen haben, glaube ich, wenn man sich das erste Tor oder das Tor von der WSG anschaut, dann sind das zwei Pässe und die haben einen Abschluss bei uns im 16er. Und mir kommt das halt teilweise so vor bei uns. Und das
Trotz Unterzahl.
Ja, der Gegner. So ist es. Und bei uns ist es halt so, dass es mir vorkommt, dass wir müssen da einen Barcelona-Angriff spielen, aus dem Jahre 2012, wo sie alles hergespielt haben, damit wir mal überhaupt zu einer Chance kommen. Und es geht nicht nur um Dario Tadic. Wir wissen alle, dass er unser bester Stürmer ist und dass er einen linken Fuß wird es wahrscheinlich in Österreich auch nicht oft geben. Das wissen wir schon. Es geht jetzt mal generell darum, dass wir Tore schießen. Und das ist halt ja das Los, das er hat, dass jetzt alles auf ihn abgeladen wird, weil er halt die letzten Jahre verlässlicher Torschütze war. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass wir als Mannschaft Tore schießen. Und das ist natürlich auch richtig, was der Fredl sagt, mit der defensiven Stabilität, die wir definitiv auch, glaube ich, teilweise reinbekommen haben, die letzten Spiele. Aber natürlich müssen wir dann auch, es wird uns auch nicht immer was bringen, wenn wir dann immer 0-0 spielen sollten. Also wir wissen das schon, dass das im Moment gerade eine Baustelle ist, die wir versuchen zu beheben. Und es geht einfach darum, ja, es ist dann, wenn ich die andere Lösung hätte, hätte ich es jedem in unserer Mannschaft schon gesagt. Aber es ist vielleicht auch ein Prozess und dass man sich da neue Wege dann, ja, vielleicht das gehen muss, neue Wege und dass du zu drei Folgen kommst. Und es geht einfach darum, da Lösungen und zu erarbeiten, glaube ich.
Martin, die Hartberger sind jetzt schon seit 567 Minuten ohne einen Treffer in der Admiral-Bundesliga. Rechnest du damit, dass es jetzt auswärts in Ried am Samstag wieder mit einem Tor hinhauen wird?
Also ja, fast 10 Stunden. Das ist wirklich eine Ewigkeit. Vielleicht ist das sogar
fast ein halber Tag.
Fast ein halber Tag, ja.
Und es ist wieder fast wenig.
Jetzt sitzt Bohr nicht weit in den Wunden vom René.
Er verhindert ja die Treffer, er muss ja nicht schießen.
Ja, aber trotzdem, die Mannschaft gewinnt ja gemeinsam, ne? Da hat er nichts davon, wenn er nur alles verhindert. Irgendwer muss auch ein Tor schießen, also er vielleicht könnte auch mal vorgehen bei einer Aktion. Ne? Aber der Punkt ist schon ein anderer, vielleicht ist es ganz gut, dass jetzt Ried auswärts ist, weil natürlich die Rieder zu Hause doch auch eine andere Form des Spiels anlegen und Hartberg vielleicht dann nicht so gefordert ist im Sinne von spielerisch selbst alles zu lösen, so wie man es eben auch gegen die WSG wollte und aufgrund des frühen Rückstands eigentlich auch musste, aber es eben dann großteils nicht konnte. Also möglicherweise ist das ein Vorteil, allerdings auch nur solange es 0-0 steht, das muss man sich auch einmal uns klar sein, aber vielleicht nutzt deshalb Hartberg auch die Chance und ich muss sagen, beim Cup-Halbfinale, da hat es das ja auch gegeben, dieses Spiel zuletzt. Letztlich finde ich, war Ried der verdiente Sieger und ist ins Finale gekommen. Aber es gab auch dort Phasen, wo die Hartberger sehr wohl auch gezeigt haben, dass sie den Riedern Schmerzen zufügen können.
Vor allem zu Beginn gleich.
Genau. Und insofern sollte das vielleicht ein gutes Omen sein. Aber wenn wir jetzt schon über die Situation sprechen von den Hartbergern, ich glaube, das Riederspiel ist zwar wichtig, natürlich jedes Spiel ist wichtig, aber ich finde, dann kommen drei Spiele, die ganz wichtig sind. Das Doppel gegen die Admira und dann das Heimspiel gegen Altach. Ich würde mal sagen, da kann man sich sehr viel Luft verschaffen oder es wird dann echt eine ganz brutale Kiste.
Ja, wie viele Punkte? Das werden
die Spieler selbst wissen.
Wie viele Punkte würden denn für etwas Ruhe sorgen, Rennes Wette, aus diesen Spielen? Jetzt klammern wir mal das Auswärtsspiel in Ried weg, dann gibt es den Doppelpack gegen die Admira und dann Heimspiel gegen die Altacher.
Ja, 9.
Sehr gute und schnelle Antwort, dem habe ich nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, jetzt noch die Frage, ich habe versucht zu recherchieren, ich weiß es gar nicht auswendig, wie lange haben Sie noch Vertrag eigentlich in Hartberg?
Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis.
Ja, vielleicht
ist so geheim, dass nicht einmal ich weiß.
Das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Nein, aber bitte um Nachsicht für diese Frage, aber sie sei erlaubt, interessiert natürlich auch die Fans. Würden Sie auch bei einem Abstieg bei den Hartbergern bleiben?
Ja, ich glaube, das ist dieses Leben im Konjunktiv, ist immer so ein bisschen eins, was keinen interessiert, wenn wir uns ehrlich sind. Es gilt jetzt ein. Diese Quali-Gruppe seriös abzuarbeiten. Es geht nicht mehr und nicht weniger. Und ich bin, wie gesagt, noch immer felsenfest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Und ich glaube, es ist jetzt auch fehl am Platz, jetzt schon 4 Monate in die Zukunft zu denken, ein Ereignis, was hoffentlich nicht einmal stattfindet. Also somit ist das auch nicht in meinem Kopf drin oder irgendwie.
Ja, und Alfred, die Hartberger ohne einen René Svete, das können und wollen wir uns gar nicht vorstellen, oder?
Ja, wir können und wollen uns auch nicht vorstellen, dass sie nicht mehr in der Bundesliga sind. So gesehen trifft auch der Umstand nicht ein, dass René Svete nicht mehr bei Hartberg ist.
Aber wir wollen ja gar nicht, dass irgendwer absteigen muss.
Nee,
aber es ist, Es ist leider so. Das ist,
ja, das ist nicht in
unserer Hand. Nein, das muss nicht so sein.
Keines Geschäfts.
Ach, wer sagt das immer, wer aufsteigt? Ne? Das
ist ja, vielleicht so. Gibt es auch die Relegation.
Genau.
Was weiß Möglichkeiten man schon. Über Möglichkeiten. Aber abschließend, René Svette, Sie waren ja
vor Entschuldigung, wollte nur sagen, es kommen jetzt in den nächsten Tagen dann auch die Lizenzentscheidungen in erster Instanz. Insofern wissen wir dann auch schon mehr. Das wollte ich nur noch ergänzen.
Ja, jetzt frage ich nicht, René Svette, wer steigt am Ende der Saison aus der Admiral-Bundesliga ab, aber Sie sind seit Jänner 2017 beim TSV, identifizieren sich voll und ganz mit dem Verein. War das Beste, was Ihnen bis jetzt in Ihrer Fußballerkarriere passiert ist?
Ja, definitiv. Es ist ja auch wieder so ein Paradebeispiel, dass du eigentlich im Fußball eigentlich nichts planen kannst, weil ganz offen und ehrlich, ich bin in der Regionalliga zu hart bekommen, haben wir gedacht, okay, jetzt steigen wir auf und dann spielst du mal die nächsten paar Jahre zweite Liga, schaust, dass du dich da wieder zeigst und ja, so schnell hast du nicht schauen können, sind wir in der Bundesliga gewesen und ich glaube, das weiß auch jeder, vor allem der Erich Gorher und auch die Brigitte Annerl, dass ich da für den Verein ja, einfach alles gebe und mir auch viel Kopf zerbrechen, selbstbereite, glaube ich, mit Sachen, was man verbessern könnte im Verein, weil wir doch ein Verein sind, der vielleicht ja, in einem Tempo aufgestiegen sind, das vielleicht dann hin und wieder Spur zu hoch war. Aber diese Identifikation, die ist definitiv da und ja, also es gibt, also ich habe in noch keiner, unter Anführungszeichen, bessere Mannschaft gespielt wie hier.
Ja. Ich wollte nur ergänzen, es ist natürlich schon auch eine wichtige Phase jetzt für den TSV Hartberg, nicht nur sportlich, den Klassenhalt zu schaffen, sondern es geht auch darum, in den nächsten Monaten eine Entscheidung zu treffen, punkto Stadion. Denn die Infrastruktur ist das Entscheidende für die Zukunft. Wenn Hartberg nicht ein neues Stadion bekommt oder das bestehende umbaut, nämlich wenn es darum geht, das aktuelle noch ohne mobile Tribünen zu haben, das ist nämlich ab 2025 verboten. Das heißt, Hartberg muss in den nächsten 3 Jahren etwas unternehmen, selbst wenn man sportlich jedes Jahr die Klasse erhält, wäre sonst 2025 vorbei. Also insofern sind die nächsten Monate sowohl sportlich als auch im Umfeld für die Vereinsverantwortlichen entscheidende. Denn warum? Weil nur in diesem Jahr muss man diese Entscheidung treffen, weil es gibt dann noch die Möglichkeit für Einsprüche, bis dann etwas umgebaut wird, ist schnell 2025. Es gibt dann keine Ausnahmegenehmigungen mehr, die es ja jetzt noch gibt. Deswegen können ja jetzt auch noch manche Vereine aufsteigen aus der zweiten Liga und deswegen kann Hartberg eben mit 2 mobilen Tribünen hinter den Toren spielen. Das nur als Ergänzung. Das heißt, es ist schon ein ganz wichtiger Moment, denn ich sage mal so, wer würde Hartberg absteigen, dann ist, glaube ich, das Thema Stadion auch erledigt. Also insofern wird in den nächsten Wochen hier sehr viel passieren, was auch für die Zukunft des TSV Hartberg von eminenter Bedeutung ist.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es bei den Hartbergern weitergeht, aber wir hoffen natürlich, dass das Wunder beim TSV auch weiterhin bestehen bleibt. Dann bedanke ich mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, wenn nicht Alfred da noch irgendein Thema hätte, aber ich nehme nicht an. René Svette, vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Vielleicht kommen wir dann bald.
Ich möchte mich auch bedanken beim René, dass er in so einer schwierigen Phase.
Ja, ist nicht selbstverständlich.
Rede Dank. Und Antwort steht, da gibt es zum Beispiel beim ÖFB dann doch den ein oder anderen Verantwortlichen, der nicht ins Studio
kommt. Da werden Pfeile geschossen. Also, René Svette, vielleicht kommt ja der Ketchup-Effekt in den nächsten Spielen. Alles Gute auf jeden Fall an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben.
Vielen Dank, Dankeschön.
Ja, und Alfred, vielen Dank auch an dich und ich möchte dir auf gar keinen Fall davon galoppieren.
Ja, gut. Alles Gute, René, für die Zukunft und auf
die Otto.
Danke, danke. Sehr nett von dir, das nehme ich gerne mit. Also, liebe Grüße an euch drei und danke auch an dich, Martin.
Ja, ganz kurz, wünsche den Martin niemand alles Gute für die Zukunft.
Habe ich gerade gesagt, habe ich doch gerade gesagt. Also, okay. Everybody's darling.
Du hörst gut zu.
Ja. Also in diesem Sinne, liebe Grüße an alle.
Alle haben uns lieb.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und wie gewohnt habe ich für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein paar Programmhinweise. Heute Abend gibt es die ersten beiden Viertelfinal-Hinspiele in der Königsklasse. Benfica trifft auf Liverpool und Manchester City bekommt es mit Atletico Madrid zu tun. Bei uns sehen Sie die beiden Spiele in der Einzeloption oder in der Zweierkonferenz und auch am Mittwoch beginnt unsere Übertragung bereits um 20 Uhr. David Alaba mit Real Madrid ist dann beim FC Chelsea zu Gast und Villarreal empfängt den FC Bayern. Einen Tag später folgt der Super-Donnerstag mit der Europa- und Conference League. Und am Samstag, da geht es mit der 26. Runde in der Admiral-Bundesliga weiter. Am Samstag stehen 3 Begegnungen in der Qualifikationsgruppe an. Spielbeginn ist 17 Uhr. Am Sonntag geht es um 14.30 Uhr mit zwei Partien in der Meistergruppe weiter und um 17 Uhr bekommt es im Schlager der Runde Sturm Graz mit der Wiener Austria zu tun. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Auf unserer Homepage www.skysportaustria.at finden Sie die passenden Angebote dazu. Ich darf mich für heute bei Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch hoffentlich einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.